Glaubst du das, was du gerade gehört hast, dass das die Wahrheit ist? Wir werden da jetzt in den nächsten Minuten drauf zurückkommen und ich will euch dann jetzt schon mal dran erinnern an dieses Lied, wenn wir gleich das Abschlusslied singen. Das ist die ganze Wahrheit. Im Grunde genommen ist das die Predigt und mehr muss nicht. Aber ich will es euch noch ein bisschen anfüttern, weil wir ja letzte Woche auch schon damit angefangen haben, zu gucken, was das Richtige ist. Wenn du das nicht glaubst, was sie gerade gesungen hat, dass das die einzige Wahrheit ist, dass Gott dich liebt, obwohl du gar nicht liebenswürdig bist, vielleicht. Und dass Gott perfekt ist und nicht du. Und dass du auch gar nicht perfekt sein musst. Wenn du was anderes glaubst, und wir Christen glauben gern was anderes und wir erzählen im Glauben auch gern was anderes, kommen ganz krasse Sachen bei raus. Und das wissen wir seit Jahrhunderten. Das ist ein ernstes Thema. Dieses Jahr ist ein Psychoanalytiker gestorben, einer der bedeutendsten deutschen Psychoanalytiker, Tilman Moser. Der hat ein Buch geschrieben und das heißt Gottesvergiftung. Und im Grunde genommen arbeitet er in diesem Buch für sich selber auf, was er als Kind erlebt hat. Da wurde ihm nämlich ein ganz anderer Glaube vermittelt. Da wurde ihm dieser Gott vermittelt, der immer von oben drauf schaut und sagt, pass bloß auf, was du tust. Es könnte falsch sein. Ich erinnere mich, als ich bin ja in der DDR aufgewachsen mit den Adventisten der DDR und die waren recht locker da. Ja, im Vergleich zu dem, was so im Westen passiert ist. Hier im Westen waren die Adventisten noch so ziemlich starr, das hat sich zum Glück auch gewandelt, aber als ich dann hier ankam im Westen und dann so die Gleichaltrigen kennenlernte, dann erzählten die mir, dass sie in ihrer Kindheit und ihrer Jugend Lieder gesungen haben wie Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, pass auf, kleine Hand, was du tust. Ja, der Marvin muss lachen, ich glaube, der kennt das auch aus seiner Kindheit. Alter! Und in dieser Kindheit, in so einem Zusammenhang, jetzt kein Adventist, aber dieser Tilman Moser, in diesem Rahmen ist er aufgewachsen und dieser Glaube ist ihm vermittelt worden, dass Gott immer guckt, was du machst und aufpasst. Dich quasi stalkt den ganzen Tag. Und dass ihn das vergiftet hat, dieser Glaube. Ein Glaube an diesen Gott. Und dann kommen eben so Sachen raus wie, und da sagt der dann so Sachen, und die dann durch die Medien gingen, wie man muss Gott töten. Und dann sagt, oh, wie kann der sowas sagen? Aber wir sind selbst schuld dran, dass Menschen solche Bücher schreiben. Weil wir denen einen Glauben vermitteln, der mit dieser Wahrheit, die von der wir gerade gehört haben, nichts zu tun hat. Weil wir gern vermitteln, ja, du musst aber dies und jenes tun. Wenn du hier samstags nicht da bist, dann, Die Tina hat heute Morgen, ist ja noch nicht so oft da, ne, weil sie ja in Amerika lebt, aber kommt hier rein, da fängt die an, hier Staub zu saugen und alles ordentlich zu machen und mir ging das Herz auf und der Marvin sagt zu mir, aber irgendwann muss man ihr doch erklären, dass wir am Sabbat nicht arbeiten. Zum Glück lacht ihr alle, ihr wisst, wie es gemeint ist. Ja. Was sieht wohl Gott? Was würde Gott in so einem Moment sehen? Und wir lachen zum Glück heute über solche Geschichten, aber wo wir aufgewachsen sind, Marvin, so Gemeinden, da wäre das nicht gegangen früher. Da hätte ich gedacht, das hätte sie gestern machen müssen. Warum ist die gestern nicht extra gekommen in ihrem Urlaub, den sie hier macht? Die hätte doch gestern mal hier unsere Gemeinde aufräumen können. Ich will nochmal den Link herstellen zu letzter Woche. Okay? Wir haben uns gefragt, wir haben ja dieses Thema, ne, so in unserer Gemeinde, was macht eine Gemeinde aus und was wünschen wir uns und was ist wirklich in unserem Herzen los, was passiert bei jedem Einzelnen? Und dann haben wir gesagt, es wäre ja schön, wenn wir so ein Schreiben bekämen, wie in der Offenbarung die Gemeinde Philadelphia bekommen hat. Ich lese euch den Text nochmal vor, ihr könnt mitlesen, aus der Elberfelder, ist ein bisschen sperrig, aber dafür eben genau. Ja, das ist dann. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Also wir haben über den Schlüssel Davids letzte Woche gesprochen. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Also das, was Jesus öffnet, kann kein anderer mehr schließen. Und deshalb ist auch die Wahrheit, die Jesus gibt, die kann keiner mehr wegnehmen. Die können wir überdecken mit dem Müll, den wir erzählen, aber das, was Jesus aufmacht, ist offen. Und Jesus hat geschlossen mit dieser alten Sicht der Dinge. Und die sollte auch keiner mehr aufmachen oder versuchen aufzumachen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ist cool, oder? Also das wünschen wir uns, wenn Gott uns so einen Brief schreibt. Okay, ist nicht alles gut, aber ihr seid schon die Besseren von den allen. Ne? Der Laodicea und Sardes und all die anderen, gucken wir uns nicht an, keine Sorge. Wir konzentrieren uns auf das Positive. Wir kriegen so einen Brief von Gott. Okay? Aber wenn wir hingucken in den Text, da steht ja schon wieder so am Anfang 8, ja, Vers 8, da steht, ich kenne deine Werke, also mittendrin. Haben wir Swifties unter uns? Wisst ihr denn, was Swifties sind? Ich glaube nicht alle, ja doch, wissen inzwischen auch alle, was Swifties sind, oder? Diese Woche haben wir das kennengelernt, ja, in Gelsenkirchen, ja, Swiftie-Kirchen hat man es genannt jetzt. Selbst die Bahn hat ausgewiesen Richtung Swiftie-Kirchen, ja. Ja, meine Güte, also ganz ehrlich, ich finde die auch toll. Ja, ich höre nicht ihre Musik, aber wenn ich die sehe und wenn ich sehe, was sie macht und was sie kann, dann denke ich, Alter, ja, ich war aber damals in Urlaub, als der liebe Gott Talente ausgeteilt hat, ja, und die hat halt dreimal die Hand gehoben. Die hat was drauf. Aber was ich gelesen habe diese Woche ist, dass die bei jedem Konzert, das die gibt, Stalker festnehmen. Die seit Jahren wird die gestalkt von irgendwelchen kaputten Typen und bei den Konzerten werden die dann geschnappt. Schnappen die. Und dieser Tilman Moser, der sagt ja genau, bei so etwas, Gott stalkt uns doch. Und diesen Gott, den wir hier erklären, der stalkt uns, der guckt, ich kenne dich. Ich weiß genau, was bei dir los ist. Und als Anlass, weil wir ja beim Schlüssel Davids nehmen, nimmt der den Psalm 139. Den nimmt er auseinander in seinem Buch über das Gift Gottes. Und erklärt, wie schlimm das ist mit Gott, der uns da immer so genau kontrolliert. Weil im Psalm 139 steht, ab Vers 23, und das können wir auch zusammen lesen, und jetzt kriegen wir wieder den Link zu David. Ja, gehen wir wieder zu David hin. Da sagt David aber, also der macht hier das umgedrehte Stalking. David sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Also hier passiert in diesem Psalm, und ich müsst euch mal den gesamten Psalm, das sind die letzten beiden Verse dieses Psalms, lest euch das davor, also da geht es die ganze Zeit nur so zu in diesem Psalm, dass David schreibt, also Gott, guck genau hin, was ich mache und dass ich es auch gut mache und nicht so wie deine Feinde. Man könnte das alles komplett so lesen. Das haben wir letzte Woche uns ja angeguckt, wie David gegen Goliath kämpft. Und woran ich euch erinnern will, an eine Kleinigkeit aus dieser Geschichte mit dem Goliath, die wir auch letzte Woche erwähnt haben, wo wir schon gemerkt haben, was könnte denn dieser Schlüssel Davids sein? Ja, also der große Schlüssel, nochmal zur Erinnerung, ist das Heil. Ne? Das ist der Schlüssel Davids, den hat nur als Nachkomme von David hat Jesus diesen Schlüssel und nur er kann dieses Heil vergeben. Okay, das ist die große Überschrift. Aber wir haben uns ja gefragt, okay, was macht das dann im Wesen aus? Was bedeutet das dann in der Praxis, im Alltag? Und dann haben wir festgestellt, dass ja David diese Fähigkeit hatte, wirklich den genauen Geist der Dinge zu spüren. Im Gegensatz zu Saul, dem König, ja, der da als Belohnung dafür, wenn einer diesen Goliath umbringt, als Belohnung seine Tochter angeboten hat. Also wie so im Märchen, ja, da darf der dann die Tochter des Königs heiraten. So ein menschlicher Mist. Und da hätte man ja meinen können, dass das diesen jungen, voll Hormone sprießenden jungen David total anfixt und der sagt, Alter, genau das wollte ich schon immer. Die will ich haben. Interessiert den überhaupt nicht. Kommt dann gar nicht mehr zur Sprache. Es juckt den gar nicht, was der Saul da anbietet. Der sieht nur, dass sein Gott beleidigt wird. Nur das sieht er. Und für den will er kämpfen. Das trägt er in seinem Herzen. Das hat die Priorität. Aber wir Menschen, wir fügen so viel Menschliches in diese Texte hinein, dass dann so ein Mist rauskommt, dass Psychologen im 20. Jahrhundert böse Briefe und böse Bücher über Gott schreiben. Haben wir selbst gemacht. Also müssen wir genau hingucken, genau in diesen Text gucken, was da steht. Wann hast du das letzte Mal was richtig erforscht? Wolltest du mal Forscher werden? Manchmal habe ich so gedacht in meiner Jugend, aber überhaupt in meinem Leben, ich hätte Forscher werden sollen. Was denn für ein schöner Job, oder? So richtig zu forschen, irgendwelchen Dingen auf den Grund zu gehen. Ja? Zum Beispiel Archäologen, was für ein toller Job. Und dann sind die mit ihrem Pinsel und dann machen die da. Ich wäre gescheitert, weil ich gar keine Geduld gehabt hätte. Ja, ich hätte, weiß ich was, immer versucht, was Schnelleres da machen, aber mit so Geduld und Ruhe den Dingen auf den Grund gehen, so einen Virus zu erforschen oder Schriften zu erforschen, die Schrift Gottes zu forschen, zu beforschen, mit Ruhe und Geduld. Das ist die Woche, saß ich mit der Julia zusammen. Und dann haben wir einen Text uns zum zweiten Mal angeguckt, wieder über Stunden, beim ersten Mal über Stunden, zweites Mal über Stunden. Je länger wir über diesen Text haben, umso mehr haben wir rausbekommen. Wir saßen dann da und dann, hey Alter, was da alles drinsteht, so einen ganz banalen Text. Ich habe zu Julia gesagt, ich benutze den jetzt zur Predigt nächsten Samstag. So, nein, das ist meine. Kommt demnächst, könnt euch schon darauf freuen. Überragend. Und das sagt David hier zu Gott. Erforsche mich. Stalke mich. Schau mich an. Prüfe mich. Erforsche mich in Ruhe und Geduld und guck genau hin. Willst du das? Könntest du das jetzt wirklich aus reinem Herzen Gott sagen? Gott, guck genau hin. Oder ist es uns nicht lieber, dass Gott so das eine oder andere lieber nicht anschaut? So den Deckmantel des Schweigens drüber hängt. Lieber soll er das nicht wissen. Wäre doch schön, wenn er die Seite nicht angucken würde. Man kann ja über diesen David sagen, was man will. Also so ein Typ würde heute bis zum Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen. Also in unserer Welt. Ja, in der westlichen Welt kann man auch nicht mehr sagen, da werden solche Leute im Moment zum Präsidenten vielleicht gewählt, aber in unserer Welt, ja, würde ein Mörder oder jemand, der einen anderen zum Mord anstiftet, der würde im Gefängnis landen. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt die Bibel. Gott liebte ihn. Und du kannst über den sagen, was man will. Aber was mir diesen David immer wieder neu sympathisch macht, ist sein persönlicher Drang, sich selbst zu betrachten und sich verändern zu lassen. Dieser Wunsch, nicht der zu bleiben, der er gestern war. Er will morgen ein anderer sein als gestern. Das Problem ist dann immer nur das Heute. Weil das Heute fühlt sich dann nicht gut an, oder? Und deshalb verdrängen wir das ganz gern, was gestern war. Wir wollen nicht so sehr uns selbst erforschen. Und das ist das Problem, warum wir auch uns nicht wünschen, dass Gott uns erforscht. Weil wir dann merken, oh, da ist ja was und wir müssten selber anfangen hinzugucken. Und Gott würde vermutlich, zumindest unterstellen wir das, uns mal hin und wieder auf das hinweisen, was wir da falsch machen. Und das tut weh. Das ist nicht so schön. Mein Chef, Kollege, Freund bei mir im Job, der sagt immer, Henrik, du bist in großen Dingen großzügig, aber in kleinen Dingen bist du geizig und kleinlich. Oberflächlich, ja, ich bin in großen Dingen großzügig. Könnte ja was Nettes sein, was er da sagt, aber wenn ich genau hinschaue, ist das nicht so nett, was der da über mich sagt. Guter Freund und wir haben uns gern und der sagt das in aller Liebe. Aber möchte ich mich damit beschäftigen, was er da über mich aussagt? Will ich das? Das tut weh. Das tat mir heute Morgen, dieses Wissen, heute Morgen wieder erst weh. Weil ich konnte mich an meine Träume erinnern. Wisst ihr, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, also mein Teil meiner Familie fährt zu einem anderen Teil meiner Familie. Also die fahren nach Südfrankreich darunter, besuchen die. Und ich habe jetzt so eine neue Angewohnheit, seitdem wir da Urlaub machen, dass wir da immer, ich kaufe Wasser, billigstes Wasser im Supermarkt. Ja, da gibt es so Flaschen, da kostet eine Flasche 15 Cent oder so, also ganz günstig. Und dann stelle ich das dahin, damit ich nicht das Leitungswasser trinken muss. Ja. So, und jetzt fahren ja da andere Leute hin und die könnten mein Wasser trinken. Habe ich geträumt. Ich habe geträumt, dass die jetzt mein Wasser da wegsaufen. Und das hat mich belastet in meinem Traum. Wisst ihr, dieser ganze Haufen Wasser ist ein paar Euro wert. Und da sind 1000 Supermärkte drumherum. Ich könnte am ersten Tag gehen und Neues kaufen. Aber es belastet mich in meinen Träumen, dass das Wasser weg sein könnte, wenn ich da ankomme. Da ist er wieder. Diesen kleinen Dingen kleinlich. Tut weh, sich damit zu beschäftigen. Aber David konnte das. David wollte das. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass das auch ein Schlüssel Davids ist. Für diese Gemeinde in Philadelphia, für diese Gemeinde, für uns. Dass wir Menschen sein könnten, Menschen sein sollten, Menschen sein wollen, die Gott erforscht. Und erkenne mein Herz, sagt David. Und dieses Kenne und Erkenne, das baut uns so einen wunderbaren Schlüssel, so einen wunderbaren Weg in die wahre Botschaft Gottes. Und diese Botschaft hier ist ja tausende alt, das ist vor Jesus Christus schon da gewesen. Auch für diese ganzen Hiopais, die immer erzählen, der Gott im Alten Testament wäre ein anderer als im Neuen Testament. Das ist so ein Unsinn. Das ist der gleiche Gott. Wir haben nur angefangen es zu begreifen, seitdem Jesus da ist, was Gott sagt. Und er hat damals schon gesagt, erkenne mein Herz. Was heißt denn erkennen? Natürlich hat das was mit auch in der Bibel, ganz oft mit Überlegen und Begreifen und Verstehen zu tun. Ja, dass man etwas anschaut und es wirklich sieht und erkennt und begreift und es wird klar. Und das hat auch hier etwas damit zu tun, dass es für Gott so ist, dass er sich das anschaut und es klar wird. Aber dazu brauche ich Gott nicht auffordern. Das ist kein Deal mit Gott, das macht er sowieso. Das ist immer so, er sieht in unser Herz und er weiß das alles. Aber da gibt es all die Texte, und gerade im Alten Testament, die uns erkennen, erklären. Erkennen heißt in der Bibel immer, das Wort heißt Yada, das Hebräische, das heißt immer verbinden. Gott erkannte Abraham. War nicht so, dass er vorher Abraham nicht kannte. Erkannte hieß, er hat sich mit ihm verbunden, er hat einen Bund mit ihm geschlossen. Der Mann erkennt seine Frau und sie ward schwanger. Ja, da ist nichts mit hier erkennen, das hat mit anderen Körperregionen zu tun. Ja. Erkennen heißt verbinden. Immer wenn da das Wort erkennen steht in der Bibel, wirklich immer, heißt das auch verbinden. Immer, wenn dieses Wort dort steht. Das heißt, wenn David hier sagt, erkenne und prüfe mein Herz, dann heißt das, verbinde dich mit meinem Herzen, Gott. Stell eine Verbindung her. Es ist eine ganzheitliche Beteiligung. Ich habe so eine wunderbare Erklärung und ich möchte euch die vorlesen in einem Bibelkommentar gefunden. Da steht, es ist eine ganzheitliche Beteiligung, die die praktische Umsetzung und ein dem Erkennen angemessenem Handeln einschließt. Nochmal, es ist eine ganzheitliche Beteiligung, die die praktische Umsetzung und ein dem Erkennen angemessenes Handeln einschließt. Also ganzheitliche Beteiligung heißt, ich werde mit Gott eins. Das heißt nicht, Gott stalke mich und guck, ob ich alles richtig mache, sondern werde eins mit mir. Verbinde dich mit mir. Und wir haben letzte Woche festgestellt, dass das, was an David auch so besonders war, dass immer beschrieben wurde, wer er ist, wer sein Vater ist. Und dass uns, das heißt, uns das überträgt in den Schlüssel Davids, dass wir Gottes Kinder sind. Und das Erste und das Letzte, was über dich erwähnt werden wird, wenn du erwähnt werden würdest in Gottes Wort, wenn also die Bibel fortgeschrieben würde, dann würde es immer anfangen mit sie oder er, ein Kind Gottes. Und wenn der Bericht zu Ende wäre, würde da stehen, sie oder er, ein Kind Gottes. Weil wir verbunden sind mit ihm. Und der Schlüssel Davids in der Gemeinde Philadelphia bedeutet, dass wir mit Gott, dass unser Herz mit Gott verbunden ist. Und wenn wir dann den Gottesdienst letzte Woche abschließen mit dem schönen Gefühl und uns zusingen, wir sind Kinder Gottes, ja, dann ist das nicht nur dieses Wärmende und Gott nimmt uns in den Arm und streichelt uns über den Kopf, ja, und wir sind die kleinen Kinder, sondern Gott wünscht sich, dass wir so wie David sagen, Herr, verbinde dich mit meinem Herzen. Und das darfst du, so wie David, egal was du getan hast und egal wer du bist, darfst du Gott sagen, bitte verbinde dich mit meinem Herzen. So wie wir es in dem Lied gerade gehört haben. Das ist die Wahrheit, dass Gott perfekt ist und nicht ich. Und dass er mich liebt, so wie ich bin. Das ist die Wahrheit. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und dann die praktische Umsetzung. Und was wir jetzt bedenken sollten, beachten sollten, ist, dass es hier nicht geht, dass wir da irgendwie was praktisch umsetzen müssen. Ja? Sondern wenn ich sage, Gott erkenne du, dann setzt Gott praktisch um. Verstehst du? Vielleicht noch nicht. Aber wenn ich jetzt dich gleich nach Hause schicke, mit dem Segen und sage, jetzt in der nächsten Woche gestatte Gott, dass er dein Herz erkennt, ja? Dann bedeutet das nicht, dass ich dir sage, okay, dann geh nach Hause und sieh zu, dass du nächste Woche ein bisschen heiliger bist als letzte Woche und bemühe dich mal ein bisschen mehr, weil es könnte ja sein, dass Gott dich sieht, sondern wenn du Gott einlädst für die nächste Woche, dass er dein Herz erkennt, dann wird er das ändern, die Dinge. Er wird es anders machen in der kommenden Woche. Diese praktische Umsetzung wird er erfüllen, nicht du, nicht ich. Er wird mich hoffentlich in kleinen Dingen etwas großzügiger machen, nicht ich mich selbst. Und deine Wurzelsünde kennst du vielleicht auch. Was so immer wieder Rauch kommt. Was aus deiner Seele herausquillt, immer wieder. Und Gott will das erkennen, er will sich damit verbinden und er will dich verändern, ganzheitlich. Ein angemessenes Handeln. Das macht Gott. Er handelt dann angemessen. Nicht du. Nicht du. Was für eine Gottesvergiftung, oder? Wie wunderbar das wäre, wenn Gott in unser Leben so käme, auf diese Art und Weise, nicht als Stalker, sondern als der, der die Dinge in die Hand nimmt, der all das möglich macht, was uns unmöglich erscheint, wenn wir uns von ihm erkennen lassen. Also dieser David hat echt einen Schlüssel losgelöst damals, den Jesus in die Hand genommen hat und mit dem er dir gegenübertritt, mit dem er uns als Gemeinde gegenübertritt. Und wer sagt, ich will dir eine Tür aufschließen, durch die du noch nie gegangen bist, die du gar nicht kennst, die möchte ich dir jetzt aufschließen, hier in diesem Moment. Und er fragt dich, ob du durch diese Tür durchgehen willst. Und die Antwort ist nicht nur ein Ja, sondern die Antwort ist, erkenne mich, Herr. Erkenne mein Herz. Und ich würde jetzt gern für dich beten, wenn es für dich okay ist. Wenn nicht, dann steh trotzdem auf, ja, und schalte einfach ab während des Gebetes. Aber wenn du dir wünschst, dass Gott dich erkennt, wenn du dir wünschst, dass Gott dir die Tür aufschließt, diesen Schlüssel Davids in die Hand nimmt und dir das Heil aufschließt, dann mach dein Herz jetzt auf und sage, ja Gott, erkenne mein Herz. Großer Gott, du begegnest uns von jeher mit Geduld und Liebe und du erforscht uns in einer Großzügigkeit und Sanftmut, die kaum zu beschreiben ist. Deine unendliche Geduld hat uns hierher gebracht und es möglich gemacht, dass wir hier stehen. Du hättest dem längst ein Ende bereiten können. Und du bist so gnädig, wie wir es vorhin gesungen haben, und so sanft, dass du uns diese Möglichkeit gibst, jetzt hier zu stehen und uns vor dir zu offenbaren. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dich. Herr Jesus, bitte nimm diesen Schlüssel Davids in die Hand. Erkenne unser Herz. Ich bitte dich, Herr, dass du jedem von uns diese Erkenntnis schenkst, dieses Wissen um deine Güte. Das ist die Wahrheit, Herr, und das wollen wir verkünden hier in diesem Moment. Deine Wahrheit, die so klar ist und so liebevoll, so rücksichtslos, so klar. Herr, öffne jedes Herz. Schenk uns den Mut, uns von dir erkennen zu lassen. Und wir wollen jetzt in diesem Moment eintreten in dein Heil, in deine Ewigkeit. Egal, Herr, wo wir je standen, du warst schon da. Und was wir denken, Herr, du kennst jeden Gedanken. Und egal, wo wir hingehen, du bist uns nah und gehst mit uns. Und was wir auch denken, du verstehst es. Und Herr, trotz allem hast du uns lieb. Hab Dank, Herr, dass du uns trotzdem liebst und jetzt in diesem Moment in dein Heil geführt hast. Diese Tür wird niemand mehr schließen können, die du für uns geöffnet hast. Amen.